Ja, dann lass uns noch zusammen beten. Lieber Vater, wir bitten dich, zieh uns zu dir. Komm durch deinen Heiligen Geist und reiß uns los von den Dingen, die uns binden und gefangen halten. Und hilf uns, dich vor dir zu erscheinen. Heilige deinen Namen und gib uns die Anliegen, die wir brauchen. O Herr, dass wir für die Dinge beten, die du für uns erkauft hast in Christus. Gib uns ein Sehnen nach den ewigen Gütern. Gebrauche diesen Abend. Wir wollen dich bitten, dass du uns zusammenfügst, deinen Namen anzurufen, Glauben schenkst und Freimütigkeit schenkst, uns aufhilfst in unserer Schwachheit durch den Beistand deines Heiligen Geistes. Danke für deine Treue, danke für alle Hilfe, die wir von dir empfangen. Und wir danken dir für das große Vorrecht, überhaupt beten zu dürfen, denn du, Herr, hast es getan. Du bist der Anfänger unseres Glaubens. Aber vor allem hast du den Vorhang zerrissen, das himmlische Heiligtum geöffnet, das Blut deines Sohnes hineingebracht, damit wir mit Freimütigkeit vor dir erscheinen dürfen. Darum preisen wir dich und bitten dich, mehre unseren Glauben. Amen. Ja, wir wollen noch einmal in Lukas 16 aufschlagen und diese Geschichte von Jesus vom reichen Mann und vom armen Lazarus lesen. Lukas 16, Abvers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen, und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde, es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu all dem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesem Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstände. Wir haben das letzte Mal uns einfach mal das Grundsätzliche angeschaut. Wir sehen in dieser Geschichte von Herrn Jesus, dass alle Menschen, dass es nur 2 Bestimmungen gibt für alle Menschen. Entweder das ewige Verderben oder das ewige Leben. Und das verändert unsere Sichtweise von den Menschen, es verändert unser Urteil, es zeigt uns, es verändert unser Denken und hoffentlich auch unser Beten. Wer nicht den echten Glauben hat, den rettenden Glauben, der von Gott alleine kommt, ist auf ewig verloren. Und es verändert meine Sichtweise, es muss meine Sichtweise verändern, wenn ich das weiß. Und es sollte auch mein Gebet verändern, es sollte die Art und Weise verändern, wie ich über ihn denke. Ich meine jetzt nicht in der persönlichen Ebene, in der Beurteilung seines Charakters, das meine ich gar nicht, sondern hat er Vergebung der Schuld? Ist er ein Kind Gottes? Ist er errettet? Hat er eine ewige Bestimmung. Es bringt mich zum Danken, es muss mich zum Danken bringen, es muss mich anbeten lassen für das, was Gott getan hat. Aber es ist die andere Seite, wenn er aber nicht errettet ist und er stirbt, der kann jeden Augenblick sterben, so ist er verloren. Auf ewig verloren wie dieser reiche Mann. Und es gibt kein Zurück, keine Entscheidung danach, sondern es ist etwas, was in diesem Leben geschehen muss. Und wir sehen die Menschen um uns herum und wir wissen, sie sterben, sie werden sterben, wir wissen nicht wann. Es kann kurzfristig sein, es kann auch länger dauern, wir wissen es nicht. Aber seht, es ändert unsere Sichtweise über den Menschen und unseren Umgang mit ihnen. Das heißt, es sollte uns eine Last aufs Herz legen, für die Menschen zu beten, die Gott in unser Leben hineingestellt hat. Heute wollen wir etwas konkreter werden, also etwas spezifischer, auch in der Weise, wie es inhaltlich unser Gebet verändert, und schauen nochmal auf die ersten Verse. In den ersten Versen wird gesagt, ich lese mal den Vers 19, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein armer Mann namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen, und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es gibt Leute, die würden sagen, Lukas hat oft die Reichen attackiert und die Armen eben als Himmelreichserben dargestellt. Ist das hier die Botschaft von Lukas? Warum beschreibt Jesus, es ist ja nicht die Botschaft von Lukas, sondern Jesus selbst erzählt uns diese Geschichte. Und wir stellen die Frage, warum erzählt Jesus die Geschichte so? Warum? Weil wir wissen von der Kirchengeschichte, von der ganzen Glaubensverteidigung, dass man oft gesagt hat, ja, der Reiche, also der nicht in Gott glaubt und reich ist in diesem Leben, der hat viele, viele Qualen in seinem Herzen, und das gleicht es aus. Aber was macht Jesus hier? Es zeigt hier, dass der Reiche reich ist, aber er beschreibt ihn als jemand, der alle Tage herrlich und in Freuden lebt. Er kann sogar dieses Leben genießen. Und der Arme, wie sich herausstellt, der Gottesfürchtige später, ist nicht nur arm, sondern er hat nichts von diesem Leben. Er ist abhängig von dem Überfluss des Reichen, denn es heißt, er begehrte sich zu sättigen. Also er sieht den gottlosen Reichen, und das kann schon eine große Versuchung sein, aber gleichzeitig hat er nicht genug zu essen, das reicht auch noch nicht. Er hat Geschwüre, die ihm den Schlaf rauben, die ihm Nöte bereiten in diesem Leben, und die Hunde lecken seine Geschwüre. Warum beschreibt Jesus diese zwei Männer so unterschiedlich? Also natürlich im Hinterkopf mit der ewigen Bestimmung. Muss ich arm sein wie Lazarus und nichts haben, errettet zu sein, und wo sehen wir, dass das nicht die Botschaft von Lukas war? Ja, okay.
Ja, und 23, da geht es ja um Abraham. Abraham war sehr reich.
Abraham war sehr reich, ja. Die Bibel sagt, Abraham war sehr reich sogar. Und
wahrscheinlich geht es eher so um Ansehen bei Menschen.
Ansehen bei Menschen? Ist das ein Problem, Ansehen bei Menschen zu haben? Offensichtlich schon, Vers 15 würde es sagen, aber nicht absolut, wie wir von vielen anderen Situationen kennen.
Ja, das ist ein anderes Ansehen. Ich meine, gibt es ja verschiedene Ansehen. Ja. Ne? Ein gutes Ansehen dadurch, dass man bekannt ist als ein gottesfürchtiger Mensch. Ne? Aber ein Ansehen unter die Menschen nach ihrem Maßstäbe ist dann etwas ganz anderes.
Das Ansehen auf Kosten von Gottes Gebot. scheint irgendwie gerade so in diese Nässe reinzustechen, wo sie gesetzlos leben. Vielleicht kann man sagen, eigentlich sie sind gierig nach Reichtum und Ansehen auf Kosten ihres Gehorsams und Kosten.
Mhm.
Und es ist wahrscheinlich besonders notwendig, weil die Jünger ja so erstaunt waren, dass die Reichen nur schwer ins Himmelreich kommen. Und der Kontext ja der ist, Gott segnet unter anderem durch Wohlstand, das ist ein Segen, dass man es aber wie runtergebrochen hat, also falschen Schluss gemacht hat im Sinne von, wenn ich reich bin, dann habe ich auch gleichzeitig, warum auch immer, Gottes also Wohlgefallen. Und wahrscheinlich attackiert Christus unter anderem Freude, oder Prediger sagt das ja auch, es ist eine Gabe Gottes, den Reichtum zu genießen. Also dieser Reiche hat das alles. Und trotzdem sagt Christus, das Entscheidende ist, wie gehe ich mit Gottes Wort um.
Mhm. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn der Mann sagt ganz konkret, er weiß, er hätte Buße tun müssen, weil er sagt, wenn meine Brüder Buße tun würden, dann würden sie nicht an diesen Ort kommen. Offensichtlich weiß er, dass sie Buße tun müssen. Er denkt aber, es müsste jemand von den Toten kommen als Argument, damit sie Buße tun. So, das heißt, der Mann weiß genau, er hat nicht Buße getan in seinem Leben. Deswegen kann er nicht an diesen Ort. Also deswegen ist er an dem Ort, an dem er ist. Und nicht einfach nur aufgrund seines Reichtums. Ja, und Abraham, wie gesagt, war sehr reich. Vielleicht reduzieren wir es mal ganz kurz auf die ersten zwei Verse und Vers 25 noch, weil Abraham, also die ersten zwei Verse 19 und 20, meine ich, haben wir ja gelesen. Ich will noch einmal kurz wiederholen. Vers 25, Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Ich glaube, Jesus beschreibt den reichen Mann so, weil das Wesen eines Menschen ist, der Erfüllung und Sinn und Befriedigung in diesem Leben sucht. Und er bekommt es. Oft lässt Gott es nicht zu und hindert so den Menschen, aber dieser Mensch ist jemand, der es sogar noch genießen kann. Er bekommt alles in diesem Leben, was er sich wünscht. Das ist der Sinn seines Lebens. Darin findet er die Erfüllung. Und er kann es sogar genießen. Und Lazarus ist jemand, der nichts von diesem Leben hat. Was wir als Wert, also was menschlich als Wert auf dieser Erde für dieses Leben, also was für dieses Leben Wert hat, aber nicht nur, dass er nichts hat, sondern er hat sogar noch Qualen, Leid, Nöte. Aber was hat er? Offensichtlich nach dem Ende Buße getan. Sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Hier stehen also zwei Weltprinzipien, also Denkprinzipien, völlig gegeneinander. Nämlich, worin suche ich Erfüllung und Befriedigung? Was ist der Sinn des Lebens? Und natürlich, diese Dinge vermischen sich ganz praktisch. Jesus macht einen Kontrast und hilft uns damit. Denn wenn ich den Lazarus anschaue, würde ich sagen, auch als Gotteskind, lohnte sich sein Leben? War das ein lebenswertes Leben? Von der Antwort der Ewigkeit offensichtlich ja. Menschlich würden wir sagen, das lohnt sich doch gar nicht. Aber offensichtlich ja. Und wie viel Segen hat er durch dieses Leben, Ewigkeitssegen hat er bekommen? Und von der Ewigkeit war es ganz klar, dass dies Gottes Bestimmung war, Denn das Entscheidende ist nicht das, was ich hier und jetzt besitze, sondern entscheidend für jeden Menschen ist das Urteil Gottes und das, was meine Bestimmung dadurch ist in der Ewigkeit. Und hier kommen wir zum Gebet. Damit möchte ich einfach nur eine Anregung zum Nachdenken geben. Worum bete ich? Wofür bete ich? Was ist mein Anliegen? Was ist die Sehnsucht meines Gebetes? Und wir könnten hier viele Dinge ansprechen. Ich glaube, vielleicht sind euch auch viele jetzt vor Augen, einfach dadurch, dass wir einen Text angeschaut haben. Aber mein Impuls wäre, es zeigt dieses Beispiel nicht, wie dringlich wir auch als Gotteskinder darum beten müssen, dass Gott unser Wertesystem verändert, unser Denken so verändert, dass wir erwählen, was bleibt, danken bei Geschwüren, bei Leid, bei Armut, weil wir Gott sehen und seine Hand sehen. Und wenn wir Erfolg haben können und so weiter, unser Herz nicht daran zu hängen, weil wir wissen, wenn wir darin Erfüllung und Sinn suchen, dann ergreifen wir das, was am Ende wertlos ist und binden unsere Seele, dass wir nicht unseren Auftrag erfüllen, wozu Gott uns hingestellt hat. Denn jeder, der in diesen Dingen Erfüllung, Befriedigung und Sinn sucht, geht ewig verloren. Sollte ich daran teilhaben? Und seht ihr, das zeigt mir, wie wichtig es ist, genau mit diesem Anliegen zu Gott zu kommen und zu beten, Herr, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dass all diese Dinge von dir ausgerichtet werden. Amen.